Shalom, Wissalam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Heute mit dabei ist Professor Dr. Isabel Kranz. Isabel Kranz ist seit April 2026 Inhaberin des Lehrstuhls Jüdische Religionslehre, Pädagogik und Didaktik an unserer Hochschule. Zuvor war sie in unterschiedlichen Bildungs- und Vermittlungskontexten tätig, unter anderem in Deutschland, Israel und weiteren internationalen akademischen Zusammenhängen. Und ihre Arbeit verbindet jüdische Bildung, Sprache und wissenschaftliche Reflexion. Mit ihrer Erfahrung aus Lehre, Schreiben, Übersetzen und öffentlicher Vermittlung bringt sie vielfältige Perspektiven nach Heidelberg. Hallo Isabel.
Hallo.
Jetzt habe ich hier so eine kurze Zusammenstellung deiner, so ein paar Fakten geschrieben. Magst du vielleicht am Anfang noch kurz was zu dir sagen? Und vielleicht auch so ein bisschen was, was dich hierher zur Hochschule geführt hat.
Natürlich. Also mein Name, wie gesagt, ist Isabel Kranz und ich war eigentlich hier im Grundstudium. Genau, das heißt, ich war hier schon mal Studentin von 2000 bis 2003. Dann war ich ein Jahr in Jerusalem, es sollte eigentlich nur ein Jahr sein, aber ich habe dann gemerkt, dass was ich machen wollte, mein Forschungsinteresse, das konnte man viel besser in Israel machen und in den USA. Also habe ich in Israel den MA gemacht und habe mich dann von da aus für PhD-Programme in den USA beworben.
Ursprünglich bist du aber aus Deutschland, oder?
Das könnte man so sagen. Ich bin in den USA geboren und bin auch teilweise zur Schule gegangen, aber Abitur habe ich in Deutschland gemacht, das heißt, kulturell bin ich deutsch.
Ich denke so manchmal, wenn du sprichst, dann höre ich so, dass da irgendwas noch ist, was Amerikanisches eben.
Ja, weil ich denke öfters auf Englisch.
Ah, witzig.
Ja, genau, weil ich ja früher alle Vorträge, also kann ich jetzt gleich weiter erzählen ein bisschen. Ich habe dann mein PhD an der Johns Hopkins Universität gemacht und habe dann danach 7 Jahre an der University of Pennsylvania unterrichtet. Das heißt, für mich ist es immer noch einfacher, Vorträge auf Englisch zu halten, weil man eben diese Floskel noch im Kopf hat.
Ja.
Ja. Und ich muss das jetzt erst nochmal im Deutschen lernen, wie man sich in einem akademischen Kontext ausdrückt.
Ach so, natürlich. Genau. Aber teilweise kannst du ja dann auch auf Englisch.
Ja, ich könnte auf jeden Fall besser auf Englisch referieren als auf Deutsch. Aber ich lerne das im Deutschen auch noch.
Und dann hast du hier studiert, dann bist du erstmal ins Ausland.
Genau.
Und wie kamst du dann wieder zur Hochschule zurück? Also was hat dich dazu gebracht?
Also 2020 wurde mein Vertrag an der Uni nicht entfristet. Und das war im März 2020, gab es ja keine Jobs. Also das University of Pennsylvania ist ja eine Ivy League, so eine Elite-Universität. Mhm. Und kommt öfters vor, dass Junior-Professoren, deren Verträge werden nicht entfristet. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil man eben an der Ivy League so viel an Netzwerk und so viel auch an Wissen und Geschick und Skills beigebracht bekommt, dass normalerweise kleinere Colleges einen sofort einen Job anbieten. Aber 2020 gab es keine Jobs. Alle Funds waren eingefroren wegen der Pandemie.
Oh,
genau. Okay. Das heißt, also in den USA gibt es ja auch diese Uni-Rankings. Das heißt, die Universitäten werden angeteilt und dann je nachdem, wie hoch das Ranking ist, hat man eben einen besseren Ruf. Und diese Rankings werden zusammengesetzt von verschiedenen Aspekten und einer davon ist auch, wie gut du deine Graduierten weitervermitteln kannst. Mhm. Das heißt, diese Unis haben jetzt angefangen, vor allem Geisteswissenschaftler nochmal zu schulen, beziehungsweise denen Services anzubieten, dass sie einem praktisch weitervermitteln, wenn sie akademisch keinen Fuß fassen. Weil wenn eine Uni nur arbeitslose Akademiker hervorbringt,
sind sie im Ranking.
Genau. Okay. Das heißt, die Unis sind auch wirklich daran interessiert, dass sie ihre Graduierten auch irgendwo unterbringen können. Und Johns Hopkins hatte natürlich auch so ein Department und in der Pandemie konnten wir alles über Zoom machen. Und ich dachte ja, das wird so sein wie Arbeitsamt. Dass sie geben mir eine Liste von Jobs, den ich machen kann und da rufe ich dann mal an. Dem war nicht so. Genau, und zwar sollte ich über meinen Think About Your Passions, also ich sollte mir über meine Leidenschaften Gedanken machen und mir dann basierend darauf überlegen, was ich denn mal machen möchte. Weil in dem Moment wollte ich nichts mehr Akademisches machen.
Okay, weil du gefrustet warst, weil du gesagt hast, es reicht jetzt auch einfach, du möchtest gerne was anderes mal machen.
Ja, erstmal wollte ich was anderes machen. Zweitens hatte ich gerade mein zweites Buch fertig geschrieben. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
Gefühlt
hatte ich nichts mehr zu sagen. Ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt innerhalb von 7 Jahren 2 Bücher geschrieben und was weiß ich, wie viele Artikel. Ich habe jetzt keine Worte mehr. Und das andere war, dass ich habe ja gesehen, dass viele Doktoranden ja keine Jobs bekommen haben im akademischen Bereich. Und die sind dann in the private sector. Also die haben dann im also nicht akademischen Bereich Jobs bekommen. Und ich fand das gut. Die haben aber teilweise richtig Ärger bekommen von ihren Professoren, dass sie ihr Potenzial verschwenden. Aber das ist ja verständlich, dass du irgendwann dein Leben auch leben möchtest und nicht irgendwie ständig mit irgendwelchen befristeten Verträgen so dein, genau. Und ich fand das albern, dass andere Professoren den Doktoranden oder Leuten, die gerade ihr PhD bekommen haben, da nicht helfen. Also die nicht unterstützen und sagen, dass sie das Potenzial verschwenden und dass man hat ja so viel in sie investiert und jetzt wollen sie gar nicht akademisch weiterarbeiten. Aber ich fand das gut und ich wollte eigentlich PhD-Kandidaten und Leute, die auch gerade fertig waren, also gerade ihr PhD, dazu ermutigen, dass sie sich auch überlegen, ob sie etwas im nicht-akademischen Bereich machen. Das Problem war aber, ich hatte nie im nicht-akademischen Bereich gearbeitet. Also. Genau, das heißt, ich habe gesagt, tolle Idee, aber ich habe keine Ahnung, ich kann dir da nicht helfen. Und deswegen fand ich das dann auch wichtig, dass sollte ich irgendwann mal entscheiden, doch weiter im akademischen Bereich tätig zu sein, dass ich ein bisschen Erfahrung habe im nicht-akademischen Bereich. Mhm. Dass ich weiß, wie es in der richtigen Welt funktioniert und dann auch unter Umständen Doktoranden oder MA-Kandidaten da Tipps geben könnte. Und deswegen wollte ich etwas Nicht-Akademisches machen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht über meine Leidenschaften. Genau, mein Passion. Genau. Und ich hatte gerade am Abraham Geiger Kolleg interviewt. Genau. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, in Deutschland was zu machen. Dann hatte ich auch während der Pandemie sehr viel angefangen mit modernem Hebräisch zu machen. Also ich habe dann getextet mit auf Hebräisch mit meinen israelischen Kollegen und Kolleginnen und habe dann auch angefangen, ganz viele hebräische Podcasts, also israelische Podcasts mir anzuhören und auch wieder auf Hebräisch Literatur zu lesen und war sehr auch auf Zoom dann ständig bei irgendwelchen liberalen Gottesdiensten von meiner Gemeinde. Ich bin immer noch Mitglied in einer Masorti-Gemeinde in Philadelphia. Also es gibt verschiedene Abstufungen von Observanz. Es gibt viele, die sind wirklich Shomrei Shabbat. Also die Gemeinde hat auch einen Eruv. Also dass man praktisch, die haben das so eingezäunt, dass in einer gewissen Nachbarschaft kannst du Sachen hin und her tragen, ohne den Shabbat zu brechen. Weil normalerweise ist das etwas, das Orthodoxe interessiert und Masorti-Leute eher nicht so. Ja. Aber ja, die sind so praktisch, wir machen alles, was die Orthodoxen machen, nur Männer und Frauen sind gleichgestellt.
Ah, okay. Ja.
Aber es wird den Leuten auch offener. Also es gibt Leute, die kommen mit dem Auto, kein Problem. Und es gibt auch Leute, die wohnen in diesem Eruf und halten sich wirklich an alles. Also es ist wirklich eine ganz gemischte Gemeinde, aber wenn man hundertprozentig observant leben will, kann man das auch in der Gemeinde. Es ist nur, dass eben Männer und Frauen gleichgestellt sind.
Und zu der Gemeinde hast du jetzt auch noch Kontakt und besuchst auch online die Gottesdienste dann?
Ja, und auch wenn ich in Philadelphia bin, weil mein Mann noch in Philadelphia wohnt, dann gehe ich da auch regelmäßig hin und lese auch Tora und ja, bin da sehr involviert. Ja. Genau, und in der Pandemie habe ich dann eben gedacht, ja, also ich hatte diese tolle Erfahrung in Deutschland. Und ich bin jetzt auch so kulturell, intellektuell und religiös sehr eingebunden in jüdisch-israelische Sachen. Also dachte ich mir, und ich wollte auch etwas, ich wollte nichts Akademisches mehr machen. Und dann dachte ich mir, jüdische Religionslehrerin, Hebräischlehrerin in Deutschland. Genau. Und ich war ja früher in der Hochschule, also habe ich alle Leute, die ich hier kannte, von denen ich wusste, dass sie was mit Schule mal machen wollten, also entweder auf Lehramt studiert haben oder viele Didaktikkurse genommen haben, die habe ich angeschrieben.
Okay.
Ja, und einer hat mir geantwortet und hat gemeint, wir suchen eigentlich nichts offiziell, aber mach eine Initiativbewerbung, weil eigentlich brauchen wir jemanden. Und ich habe mich dann beworben und hatte auch ein Interview über Zoom und ja, die haben mir dann einen Vertrag angeboten. Ich so, ja, mache ich doch. Und das war auch gut, denn innerhalb von einem Monat ist eine Hebräischlehrerin ausgefallen, ist zurück nach Israel gegangen und die andere ist schwanger geworden.
Ach.
Und ja, und während der Pandemie durfte man ja als Schwangere gar nicht in die Schule.
Ja.
Genau, und die ist dann auch hundertprozentig ausgefallen. Das heißt, von einem Moment auf den anderen waren sie von drei Hebräischlehrerinnen auf eine. Und dann kam ich noch dazu.
Was genau. Für Timing?
Timing, genau. Und da habe ich dann 5 Jahre als Lehrerin gearbeitet.
Und das war wo?
Das war am Albert-Einstein-Gymnasium in Düsseldorf. Die Gemeinde war ja sehr nett, die hat mir auch eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Die musste ich natürlich zahlen und alles, aber die war eben direkt neben der jüdischen Gemeinde. Das heißt, ich war wieder sehr involviert in Gottesdienste. Ich hatte aber immer noch dieses Masorti, also dass Männer und Frauen gleichgestellt sind, dass es eben diese facettenreiche Form von Observanz gibt, also von ganz orthodox bis eigentlich sehr reform, aber dass alle unter einem Dach praktisch gelebt haben und das auch nicht verstecken mussten. Weil zum Beispiel bei den Einheitsgemeinden ist das ja manchmal ein Thema. Also ja. Wie weit, genau. Dann hat mich eine Amerikanerin angesprochen, Susan Borowski, ob ich nicht mal was für den liberalen Gottesdienst, die hatten eine egalitären Minion. Ich so, ja klar. Ich habe erst angefangen, die Vrei Torah zu geben, also so Predigten. Und irgendwann hatten die das, hatten die dann auch Schacharit, also Morgengottesdienst. Davor hatten die immer nur Kabbalat Shabbat, dann irgendwann hieß es ja, wir kriegen eine Torah-Rolle vom Nelly Sachshaus, wir können jetzt auch Morgengottesdienste machen am Shabbat. Ich hatte mittlerweile auch Torah lesen gelernt, also leinen, und habe dann angefangen, regelmäßig in Düsseldorf zu leihen. Dann irgendwann habe ich auch in Köln geleimt und irgendwann...
Jetzt muss ich fragen, leinen?
Ja, das ist Jiddisch für Lesen. Ah. Genau, und also es gibt ja verschiedene Dialekte im Jiddischen selbst und in Deutschland sagen viele Leute leinen. Ich sage normalerweise lehnen, was ist man auch in den USA sagt, aber dann sind manche Leute in Deutschland verwirrt, weil die okay. Wissen dann nicht über was, die denken an anlehnen, während ich an Leine immer an Leine ziehen denke. Irgendwann in Köln hat dann auch Masorti Rheinland angefangen. Das heißt, ich hatte dann in Köln noch eine Gelegenheit zu lehnen oder zu leihen.
Also darfst du ohne irgendein, also im Christentum würden das vor allem Pfarrer, Pfarrerin, Pastor, Pastorin machen dürfen. Ist das im Judentum so, dass das leihen?
Das darf dürfen, jeder.
Jeder darf Kabbalat Shabbat organisieren oder Schacharit? Okay.
Ja, eigentlich braucht man den Rabbiner eher für so Sachen wie Übertritt und Hochzeit.
Oder Bar Mitzwa. Oder
noch nicht mal.
Auch nicht?
Kann man, ja, genau. Also Hochzeit, glaube ich, braucht man einen Rabbiner und Übertritt braucht man ein rabbinisches Gericht. Aber alles andere können auch, oder natürlich, wenn es um halachische Entscheidungen geht, ja. Braucht man auch einen Rabbiner. Aber so einen Gottesdienst leiten kannst du hundertprozentig mit leihen.
Und dann warst du in Düsseldorf und dann, wie kam es dann für jetzt der Schritt zur Hochschule?
Ja, jetzt geht es natürlich Achtung. Noch weiter. Ich habe dann sehr viel geleint die ganze Zeit und habe dann auch angefangen, also außer Gymnasium habe ich dann noch Sonntagsschule. So hat man das, ist so wie Hebrew School. Mhm. Also die treffen sich, in dem Fall war es nur einmal im Monat. Da hatte ich Kinder von Kindergartenalter bis zur 7. Klasse.
Okay, wow.
Ja, aber wir haben immer sehr viel Spaß gehabt. Da waren auch die Eltern dabei. Das heißt, wenn es Ärger gab, kamen die Eltern. Das, ja, genau, hat sehr geholfen. Irgendwann habe ich dann noch angefangen, die Bnei Mitzwa, also die Bar- und Bat Mitzwa-Kandidaten im Tora-Lesen zu unterrichten. Okay. Das heißt, ich war nicht nur Lehrerin am Gymnasium, ich war auch Lehrerin in liberalen Gemeinden, in der Sonntagsschule bzw. Hebrew School und ich war noch die Bar- Bat Mitzwa-Tutorin in der gleichen Gemeinde.
Also du warst wirklich überall eingespannt.
Ja, ich fand das auch schön, das hat mir so gut gefallen, dass zum Beispiel manchmal, das war jetzt aber im orthodoxen Gottesdienst, dass ich gesehen habe, oh, ein Schüler hat Bar Mitzwa und dann habe ich auch den Eltern gratuliert und so, was für ein tolles Event und das ist super und dann aber direkt nebenan war Chabad und dann hat der Kantor mal gemeint, ja, ein anderer deiner Schüler, der hatte heute Bar Mitzwa bei Chabad gemacht und wir sind dann praktisch von der, also von der Einheitsgemeinde zu Chabad gegangen und da habe ich dem auch nochmal gratuliert.
Cool.
Genau und also es war wirklich, es ist wie eine große Familie praktisch, ja.
Ja, das setzt sich genau. Auch so an. Und dann warst du dort aktiv und dann?
2023, im Sommer, war die Stelle zum zweiten Mal ausgeschrieben. Weil die war schon mal 2020 ausgeschrieben. 2020 haben Leute gemeint, nee, bewerb dich da doch, das ist doch eine tolle Chance. Ich so, ja, aber ich habe jetzt keine Erfahrung mit Unterrichten. Und wieder haben Leute gemeint, nee, bewerb dich da. Da hatte ich aber jetzt schon 3 Jahre Erfahrung. Und ich habe dann gemeint, ich bewerbe mich da und dann nervt ihr mich nie wieder. Ich bewerbe mich da einmal und dann will ich nichts mehr davon hören. Genau. Aber das war im September 2023. Und erst im Januar 2025 habe ich eine Nachricht bekommen.
Ja, verrückt. Und dann bist du an die Hochschule gekommen und bist jetzt
seit April.
Seit April bist du jetzt hier. Und was war es denn jetzt zum... Also jetzt hast du ja so ein bisschen erklärt, wie du hergekommen bist, aber was war es, was dich an der Professur für jüdische Religionslehre, Pädagogik und Didaktik besonders angesprochen hat?
Also die Stelle hat mir eben die Möglichkeit geboten, das Wissen aus meinem bisherigen, also vorherigen Leben, als ich Professorin war, mit meinem Wissen aus meinem neuen Leben zu vereinen in einem. Also dass es einerseits diese wirklich akademisch-theoretische Komponente hatte, aber auch die eher praktische Seite.
Wenn du sagst, dass du das hier vereinen kannst, das heißt, du hast ja auch schon dann so ein paar Themen mit dabei. Was hast du denn an Themen mit und was aber auch an Fragen?
Also was mir aufgefallen ist, noch als ich Lehrerin war, eigentlich vom ersten Moment, war, dass wenn die Leute gehört haben, dass ich einen Doktortitel habe, dass sie erstmal ganz skeptisch und ja, ganz, die haben mich so unter Generalverdacht gestellt, dass ich mich für was Besseres halte. Und ich fand das irgendwie albern, weil in dem Moment war ich ja sehr desillusioniert vom akademischen Gebiet und dachte mir, naja, eigentlich sollte es ja andersherum sein. In dem Sinne, dass sie sich für was Besseres halten, weil sie eigentlich was Besseres sind, weil sie haben Wissen, das man im echten Leben anwenden kann. Während ich ja irgendwie nur welche, also das nutzt ja auch. Ich habe ja mein Doktorat geschrieben über Reinheitsgesetze, ich habe da noch ein zweites Buch geschrieben über kranke Könige in der hebräischen Bibel. Das interessiert keinen Menschen. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn ich diese Bücher nicht geschrieben hätte.
Ja, das sind so Momente, die man hat und dann denkt, es gibt wesentlich Essentielleres, um das sich die Menschheit kümmern sollte.
Genau. Und dann dachte ich mir, ob junge, erwachsene, jugendliche Kinder, ob die jetzt ein positives Verhältnis zu ihrem Judentum bekommen oder nicht. Das ist eigentlich eine Frage, die für mich wesentlich wichtiger ist.
Ja, ich tendiere gerade dazu, dir automatisch zu widersprechen, weil ich den Gedanken sehr gut kenne, dass man so in dieses Essentielle und Nicht-Essentielle fürs Leben trennt oder unterteilt und gleichzeitig erstmal, wer richtet, wer wertet, wer sitzt da und sagt, das brauchen wir nicht und das brauchen wir. Und zweitens, es wäre ja ganz arg furchtbar, würden manche Dinge wegfallen, nur weil wir sagen, es hilft mir nicht beim Geld verdienen. Ja. Also das sind ja die Dinge, die trotzdem unser Leben ausmachen und über die wir nachdenken. Und
genau. Das war ja aber auch meine Ansicht, als ich gerade angefangen habe. Da wollte ich ja nichts mehr mit akademischen Sachen zu tun haben.
Ja, genau.
Und dann hat sich das so langsam entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass es diese Skepsis gab, aber dass ich dann auch aktiv daran arbeiten wollte, um zu zeigen, dass ja, das ist theoretisch, aber das kann uns auch helfen. Ja. Während ich versucht habe, den Professoren oder ehemaligen akademischen Freunden zu sagen, was ich mache, ist praktisch, aber das hat einen Unterbau, der auch theoretisch und akademisch sein kann. Das heißt, die zwei Fachgebiete, also Lehrer an der Hochschule und Lehrer an der Schule, die sollten eigentlich nicht getrennt sein, weil wir beide voneinander profitieren können. Und das eben was mich dann auch ganz besonders angezogen hat. Also nicht nur, dass ich das so praktisch für mich ausmachen kann, sondern dass ich das aktiv an der Hochschule weitervermitteln kann. Also dass es diese Trennung zwischen praktisch und akademisch / theoretisch eigentlich nicht geben muss.
Ja, und wenn du jetzt für dich die jüdische Religionspädagogik definieren solltest, wie würdest du sie definieren?
Das ist eine gute Frage, weil ich ja erst 3 Monate praktisch unterrichte.
Wir können es ja so machen, du definierst jetzt und dann machen wir in einem Jahr nochmal einen Podcast und dann nehmen wir deine Definition wieder raus und überlegen, stimmt das noch? Was würdest du gerne ändern? Wir können ja machen Stand Juli 2026.
Ja, okay, das hört sich gut an. Ich definiere jüdische Religionspädagogik so, dass es praktisch eine Lehre ist, die erstmal etwas vermittelt, die jüdische Tradition vermittelt, aber gleichzeitig auch Werkzeuge vermittelt, das den Personen dann erlaubt, ebenfalls aktiv tätig zu sein. Weil öfters, jetzt habe ich das vor allem in der Erwachsenenbildung, habe ich den Eindruck, dass Leute passiv sehr gerne Shiurim, also Unterricht für Erwachsene, mitkriegen, sehr gerne Predigten sich anhören, aber dass sie gar nicht wissen, dass sie das selber machen können. Und eben, dass das nicht nur im schulischen Gebiet ist, dass man praktisch diese Pädagogik, diese Werkzeuge zur Vermittlung weitergereicht werden, sondern dass man das auch eigentlich in jedem Bereich machen kann. Und dass jeder eine Predigt halten kann, jeder kann ein Shiur, einen Unterricht geben. Und dazu gehört einfach, dass man lernt, komplexe Tatbestände intelligent herunterzubrechen und neu zusammensetzt, dass es eigentlich für jeden zugänglich ist.
Das heißt im Umkehrschluss, dass dein Unterricht der jüdischen Religionspädagogik offen ist für alle.
Ja, sollte auf jeden Fall sein.
Okay.
Weil ich gute Erinnerungen daran hatte, wie ich als frisch gebackener PhD vor einer Klasse mit 80 Studierenden saß und keine Ahnung hatte, was ich jetzt mit denen machen soll. Weil wir keine Didaktik gelernt haben im Doktorat. Das gehört einfach nicht dazu.
Ja.
Aber ich finde, dass die Didaktik, das Lehrwerkzeug, das ist gut für alle. Und vor allem, wenn man einen Abschluss in jüdischer Studien hat, wird man ja wahrscheinlich irgendwo in der Lehre landen. Und selbst wenn man in der Industrie ist, muss man ja trotzdem trotzdem Referate halten, ja. Präsentationen machen, neue Mitarbeiter einweisen, ja, neue Maschinen oder was auch immer präsentieren.
Du musst was vermitteln können.
Genau, man muss was vermitteln können, man muss aber auch so vermitteln können, dass man verständlich macht, warum das überhaupt wichtig ist und auch in so einer Art und Weise, dass die Leute an der Stange bleiben.
Wo siehst du denn die größten Herausforderungen jetzt für dich in deinem Fach?
Für mich persönlich ist eher so ein persönliches Problem, in dem Sinne, dass ich Leute das Lehramtsstudium näher bringen soll. Aber ich bin selber keine gelehrte Lehrerin. Das heißt, ich weiß, dass ich ja eigentlich relativ gut zurechtgekommen bin ohne Lehramt. Und ich kann sagen, okay, ich habe Fehler gemacht, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich vorher ein richtiges Studium bekommen habe. Ich war teilweise, du hast ja gemeint, plötzlich warst du so eingespannt und hast so viele Sachen gemacht. Und ich wäre aber nie so eingespannt gewesen, wenn ich die Chance gehabt hätte, eine Karriere an der Schule zu machen. Aber als Quereinsteigerin kommst du nicht weiter. Du machst die Prüfung für Sek 1, du machst die Prüfung für Sek 2 und das war's. Okay. Du kannst nicht irgendwie Oberstudienrat werden oder irgendwer, genau. Also wenn jemand für sich die Option einer Karriere an der Schule offen halten will, dann ist Lehramt auf jeden Fall eine gute Idee. Und Leute mit Referendariat, die können sich auch verbeamten lassen. Das ist sehr gutes Geld.
Und gleichzeitig hast du ja nicht nur Lehramtsstudierende.
Ich habe, genau.
Und wo ist da die größte Herausforderung?
Ich habe jetzt auch nicht genug, um das wirklich zu sagen.
Ja, stimmt, das ist nicht zu früh. Ja, ne? Ja, da müssen wir wirklich in einem Jahr fragen, genau. Welche Herausforderungen hast du gemeistert?
Genau. Ich habe ja nächstes Semester ein relativ kontroverses Thema.
Möchtest du ein bisschen erzählen? Ja,
will ich ein Seminar oder ich werde ein Seminar unterrichten über Sexualethik im jüdischen Religionsunterricht. Oh. Und ich glaube, viel, was an Kontroversen so hier noch unter der Oberfläche schlummert, das wird dann zum Vorschein kommen.
Wie gesagt, es ist offen für alle. Ich betone es nochmal, ihr könnt sich auch Gasthörer, Gasthörerinnen natürlich anmelden.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ach, spannend. Ja. Ich habe noch eine Frage allgemein zur jüdischen Religionspädagogik. Was macht denn spezifisch jüdisches Lernen aus? Also ich tue mir manchmal schwer mit, beim letzten Mal war es jüdische Philosophie, jüdische Literatur, jüdisches Lernen, weil ich kann es oft nicht greifen. Was ist Lernen, was ist jüdisches Lernen?
Ja, das ist eine gute Frage. In dem Fall kommt es natürlich auch darauf an, was man lernt. Und es gibt auch spezielle Formen des Lernens. Darüber kann ich dann auch nächstes Jahr mehr sagen, weil ich nämlich mit Ronen Reichmann nächstes Semester einen Kurs unterrichten werde über Lernen, Pädagogik im Talmud. Also wie
das freut mich total. Ja. Also wir hatten, Ronen Reichmann war hier auch schon zum Podcast und es ging um Talmud und wie man an bestimmte Fragestellungen rangeht. Ja. Und wie auch, wie man diskutiert. Mhm. Und dann dachte ich, das wäre doch mal super, könnten wir sowas Ähnliches, wie es in Tübingen gab, mit die Debatte, so ein Debattierclub, aber eben nach Spielregeln des Talmuds, also sowas einführen.
Gut. Ja, und falls wir schaffen, genug Interessenten, genug Studierende für diesen Kurs zu gewinnen, überlege ich mir auch, Kontakt aufzunehmen mit den verschiedenen Debattierclubs, den es hier in Heidelberg gibt, und dass wir die dann einladen, dass sie ein bisschen...
Total.
Genau.
Ach, super.
Weil viele Dozierende meinen so, ja, die Studierende hier, die wissen ja nicht, wie man überhaupt debattiert.
Das stimmt nicht, aber wenn das so wäre, dann könnte man ja dran üben.
Genau. Und es gibt ja diese und die, ich glaube, die haben auch Nachwuchsprobleme teilweise. Dann können die ja hierher kommen und vielleicht kriegen sie einen neuen Debattierer, die mit ihnen
Mega,
debattieren
möchten. Mega, finde ich super, die Idee. Ja. Das war nämlich auch das, was ich bei Ronen angesprochen habe, weil ich meinte, man kann ja auch mal dann so ein bisschen in die Breite gehen. Man muss ja nicht immer nur hier im Kleinen bleiben.
Ja, das ist auch, was ich in den USA gelernt habe. Letzte Woche kam eine ehemalige Bekannte von mir hier, hatte so ein Seminar und wir haben uns dann getroffen und sie hat mir so erzählt, was sie macht und sie hat auch gemeint, ja, und dafür lade ich diese Person ein und dafür diese Person. Und so. Das heißt, am Ende hat sie in ihrem Seminar gar nicht selbst so viel unterrichtet, sondern für alle Dinge, die nicht ihr Fachgebiet waren, hat sie Leute von außen eingeladen.
Aber das ist super. Also
genau, das will ich genauso machen.
Das war meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie für dich guter jüdischer Religionsunterricht aussieht. Also beziehungsweise zuerst, wie deine Seminare aussehen und dann wiederum, wie du dir einen guten jüdischen Religionsunterricht vorstellen könntest.
Also für die Seminare ist ganz interessant, das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man natürlich den Anspruch hat, dass wenn man ein pädagogisches Modell oder ein didaktisches Modell vorstellt, dass man eigentlich auch nach dem auch unterrichten sollte. Und
oder zumindest wissen sollte, wie es funktioniert, dass man es anwenden kann.
Genau. Wir haben Understanding by Design besprochen. Das ist so ein bisschen wie Kompetenzorientierung, nur in dem Sinne, dass der Anspruch der Kompetenzorientierung ist, dass die Schüler am Ende bestimmte Dinge anwenden können. Also die sollen nicht nur wissen, die sollen ja. nicht nur Wissen erarbeiten, sondern auch verstehen, wie man das anwendet. Oder wo. Und Understanding by Design ist die Frage auch, die Schüler sollen nicht nur in der Lage sein, etwas anzuwenden, oder die Lernenden sollen nicht nur in der Lage sein, das Wissen anzuwenden, sondern die Lernenden sollen auch wissen, warum sie das wissen müssen.
Ja. Okay, und das möchtest du gern auch in deinen Seminaren mit vermitteln.
Genau, die mussten das dann lesen, ein paar Kapitel aus Understanding by Design, und ich habe dann aber den Unterricht so aufgebaut, dass es nach diesem Modell aufgebaut war. Und genau, und als ich fertig war, habe ich gemeint, okay, und jetzt sag mir, welche Prinzipien ich von Understanding by Design jetzt gerade in diesen 80 Minuten angewendet habe.
Clever. Ja, genau. Hat es funktioniert?
Ja. Die haben auch gemeint, wir haben sofort gemerkt, dass sie das machen, und genau, und wir wissen jetzt ganz genau, was sie gemacht haben und wo.
Ja, cool.
Ja, genau. Und das ist eben, also das ist ein Problem, das ich vor allem hatte, wenn ich auf Fortbildung gegangen bin. Die waren teilweise, vor allem wenn Professoren von der Uni kamen, immer unglaublich langweilig.
Haben aber über Dinge gesprochen, wie man eigentlich das unterhaltsamer macht.
Genau.
Ja, das kenne ich. Das ist bei Kommunikation ähnlich.
Ja, und dann haben die anderen, meine Kommilitonen oder die anderen Lehrer, die in der Fortbildung waren, haben immer rumgemosert, haben gemeint, das ist ja voll langweilig, der kann uns ja nichts beibringen und so. Aber die haben die Theorie nicht mitgekriegt, weil die waren so damit beschäftigt, sich zu beschweren. Und dann ist das eben mein Anspruch, dass ich nicht nur Modelle vermittle, sondern die dann auch anwende, sodass die Leute sehen können, direkt an meinem Unterricht.
Sie weiß, wovon sie redet, und genau. Das funktioniert.
Ja.
Wie würde für dich guter jüdischer Religionsunterricht aussehen? Würde es nach dem gleichen Prinzip funktionieren, dass du die Schüler und Schülerinnen aktivierst? Also das ist ja auch so, was du gerade beschreibst, ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen früher Frontalunterricht und Texte, Texten, Texten und lernt bitte auswendig und auffordern zum Mitdenken, Mitmachen, Hinterfragen.
Ja, aber ich denke, das sollte eine Mischung sein, weil wenn man keine gute Grundlage hat, dann hilft einem auch das Anwenden nicht. Das heißt,
Grundlage ist jetzt, dass du einfach dein Werkzeug beisammen hast.
Genau. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder, mein Mann ist auch Lehrer, und das ist eine Frage, die ich immer wieder mit meinem Mann diskutiere. Und zwar, wenn man nur schülerzentrierten Unterricht macht, wie weiß man dann als Lehrer, dass jemand was gelernt hat? Und dann ist auch immer die Frage, die mich jetzt ein bisschen umtreibt, und zwar, was deine Vorstellung ist als Lehrer von gutem Unterricht. Das kann überhaupt nicht die Erfahrung der Schüler sein. Das heißt, du denkst, der Unterricht war furchtbar, aber die Schüler hatten richtig viel Spaß.
Oder er war für dich furchtbar, weil die Schüler so viel Spaß hatten. kann sein.
Das ist schon passiert, ja. Aber andererseits kannst du auch denken, das war jetzt richtig super, aber die Schüler haben nichts mitgenommen. Genau, also das heißt, es gibt immer so ein bisschen eine Lücke zwischen deinem Verständnis vom Unterricht, von dir selbst als Lehrperson, und was die Schüler mitnehmen.
Das, was du jetzt gesagt hast, meine Schwester ist auch Lehrerin, das hätte jetzt auch meine Schwester sagen können, die aber was ganz anderes unterrichtet. Ja. Was glaubst du, was nochmal der Unterschied ist zwischen, in dem Fall wäre es jetzt Latein, und jüdischen Religionsunterricht? Wo ist da, wo du sagst, aber beim jüdischen Religionsunterricht kommt es nochmal darauf und darauf an. Gibt es sowas?
Ja, aber das hat vor allem damit zu tun, dass wir so kleine Lerngruppen haben. Also ich habe jetzt gerade eine empirische Studie abgeschlossen, habe ich sie noch nicht, aber ich habe die Interviews, den empirischen Teil habe ich schon abgeschlossen. Und mir ist aufgefallen, dass vor allem, also das war drei Generationen von Schülern, ehemaligen Schülern habe ich befragt, und mir ist aufgefallen, dass vor allem die Generation der Kontingentflüchtlinge in ganz kleinen Lerngruppen gearbeitet haben. Und dass sie aber, weil das so kleine Lerngruppen waren und weil die alle Migrationshintergrund hatten, die Lehrer das als Gelegenheit genommen haben, denen nochmal Allgemeinwissen beizubringen. Das heißt, das war nicht unbedingt jüdisch, sondern die meinten, okay, hier geht es nicht nur darum, jüdische Religion zu vermitteln, sondern ich will euch Allgemeinwissen über Deutschland beibringen und ich will euch auch zu besseren Menschen machen. Also Ich will euch praktisch das Werkzeug in die Hand geben, dass ihr in diesem Land ein gutes Leben führen könnt.
Im Kontext bezogen einfach.
Genau, ja. Das waren die Kontingentflüchtlinge. Jetzt in der Generation, die von der Shoah betroffen war, ging es vor allem darum, das Judentum als etwas Schönes darzustellen, als etwas Lebensbejahendes, als etwas Selbstverständliches und auch etwas Normales. Wobei einer der ehemaligen Schüler gemeint hat, das war definitiv nicht normal, aber sie haben ihr Bestes gegeben, das praktisch normal darzustellen. Oder beziehungsweise den Schülern praktisch einen emotionalen und gesellschaftlichen Schutzraum zu geben. Und der 7. Oktober ist ja jetzt noch nicht so lange her. Einer der Befragten war in der 11. Klasse während dem 7. Oktober und meinte, dass das ihm auch wieder einen gesellschaftlichen und emotionalen Schutzraum gegeben hat. Weil, also das waren alles Schüler, die an normale Schulen gegangen sind, aber die dann nachmittags noch jüdischen Religionsunterricht hatten. Und er meinte, das war eigentlich der einzige Ort, wo die Leute verstanden haben, was er gerade durchmacht und dass sie das praktisch gemeinsam durchgemacht haben. Also würde ich praktisch sagen, jetzt basierend auf dieser empirischen Studie, die ich gemacht habe, dass Religionsunterricht dadurch ausgezeichnet wird, dass er praktisch diese Grundlage des jüdischen Denkens, der jüdischen Tradition vermittelt, dass individualisierend jeder sich so etwas herausnimmt, was ihm hilft, sein Leben zu meistern, aber dass zyklisch gesehen auch immer wieder Katastrophen passieren, die dann in diesem Religionsunterricht als Gruppe und als Kollektiv verarbeitet werden. Also es gibt einerseits diese individuelle, was mache ich aus der jüdischen Tradition, wie kann ich das für mein Leben nutzen, aber dann auch dieses Kollektive, da ist gerade was ganz Schlimmes passiert, wie gehen wir damit um?
Wenn du jetzt das so sagst, dann fällt die nächste Frage, glaube ich, schon aus, weil eigentlich wollte ich dich fragen, ob es bestimmte Zugänge oder Methoden gibt, die du für gut erachtest oder die dir am Herzen liegen. Wenn ich jetzt aber höre, was du gerade gesagt hast, dann sind die ja alle auch kontext- bzw. zeitspezifisch. Oder gibt es wirklich was, wo du sagst, das ist eine Methode, die sollte man eigentlich im Religionsunterricht öfter anwenden? Gibt es sowas?
Humor.
Ist Humor eine Methode?
Ja, das weiß ich nicht. Aber als ich angefangen habe, Hebrew School zu unterrichten in den USA, da haben wir so auch eine pädagogische Anweisung bekommen. Und die Rabbinerin hat gemeint, nehmt euren Job ernst, aber nehmt euch selber nicht so ernst.
Wäre das dann für dich auch die Antwort, wenn ich frage, wie schaffst du es denn überhaupt, Jugendliche für den jüdischen Religionsunterricht, für die jüdische Religionspädagogik zu begeistern? Wäre das dann auch mit viel Humor?
Ja. Einer meiner Bat Mitzvah-Schülerinnen, das war mir in der Zeit gar nicht so aufgefallen, aber ich hatte dann ihre Mutter getroffen. Ich habe ihr Tora-Lesen beigebracht, also ich habe der Tochter Tora-Lesen beigebracht und die Mutter meinte nur so, naja, ich höre euch ja immer nur lachen, aber ich denke mal schon, dass ihr auch ein bisschen was gelernt habt.
Wird schon passen.
Genau. Und dann ist erst mir aufgefallen, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur gelacht haben. Und sie hat mir so über ihre verschiedenen Crushes und ihre Meerschweinchen und so erzählt. Wir haben aber irgendwo dazwischen noch Tora gelernt, weil ihre Bat Mitzvah war sehr gut. Sie hat auch danach noch 2-3 Mal aus der Tora gelesen in der Öffentlichkeit. Also das war jetzt etwas, das sie für sich selber auch gemacht hat, jenseits ihrer Bat Mitzvah. Aber einfach, dass man jüdische Religionslehre mit was Positivem verbindet. Was in der Schule nicht immer ganz einfach ist, weil das eben in den Gruppendynamiken kann man nie richtig abschätzen. Also es kann sein, dass du einen ganz problematischen Schüler hast und dass der jedes Mal den Unterricht zerschießt und dann haben die Schüler natürlich keine positiven Erinnerungen an den Unterricht. Aber ich glaube, und das ist jetzt keine Methode.
Nee, es ist aber tatsächlich der Zugang. Ich habe ja auch nach Zugängen gefragt. Ja. Also der Zugang mit Humor oder mit einer positiven Einstellung.
Genau, weil ich glaube, was die Schüler mitnehmen, das kannst du gar nicht kontrollieren. Also was die Schüler lernen, was sie von dem, was du ihnen anbietest, was sie mitnehmen für ihr Leben, darüber hast du keine Kontrolle, aber du hast Kontrolle mehr oder weniger darüber, ob sie, wenn sie an jüdischen Religionsunterricht denken, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Gefühl haben. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie was Positives haben, wo sie denken, ja, Religionsunterricht, da haben wir immer gelacht, da haben wir viel Spaß gehabt, da haben wir auch was fürs Leben gelernt, dann ist das guter jüdischer Religionsunterricht. Und auch Offenheit gegenüber anderen Religionen. Weil ich glaube, öfters mal als Provokation haben die so gemeint, ja, aber was ist denn mit dieser oder jeder Religion, wenn man zeigt, dass man offen ist und dass man auch das Wissen hat. Oder einmal haben auch eine 6. Klasse, das war noch nicht mal Provokation, das war einfach nur Interesse, die wollten mal was über Buddhismus lernen. Mhm. Ich meinte, okay, dann machen wir jetzt 2 Wochen mal Buddhismus.
Ist vielleicht auch offen, also ist so realitätsnäher, dass du eben nicht alleine auf der Welt bist, sondern dass da auch noch Menschen sind, die nicht daran glauben, woran du glaubst oder was anderes glauben.
Ja, aber im Judentum auch wieder sehr interessant. Ich habe ja in einer Schule mit jüdischem Profil unterrichtet. Das heißt, manchmal waren 50% der Schule, der Klasse überhaupt nicht jüdisch. Und die wollten immer wissen, ja, an was müssen wir denn glauben? Aber im Judentum ist es nicht so wichtig, was du glaubst. Wenn deine Mutter jüdisch ist, dann bist du jüdisch. Wenn du übergetreten bist, dann bist du jüdisch. Und was du glaubst, das kannst du für dich selber ausmachen. Aber da gibt es jetzt nicht so eine Doktrin, an die man sich halten müsste.
Das hat mir letztens schon mal jemand erzählt und das fand ich ganz interessant, weil das, ich wüsste nicht, wo... In einer anderen Religion, in einer anderen Kultur. Ich möchte das Judentum nicht als Religion.
Tradition vielleicht.
In einer anderen Tradition, das ist ja der Fall ist. Ja. Welche Bedeutung hat denn, weil du es jetzt auch vom Humor und von der Art des Lernens hattest, performatives Lernen im Religionsunterricht?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil Leute, die nicht so die Nähe zum Klassenraum, zur eigentlichen Lehre haben, die sagen immer, nee, das ist ja Katechese, das gehört ja gar nicht in den Klassenraum. Aber für jemanden, der unterrichtet, ist das relativ wichtig, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich sag mal 95% meiner Schüler ein sowjetisch oder ehemals oder aus post-sowjetischen Ländern kamen, die kannten das nicht von zu Hause. Also, dass man Kiddusch macht, dass man Hadlakotten, Narot macht, dass man Hamotzi macht. Genau. Und deswegen hatten wir vom Vorstand auch aus, also wir hatten praktisch die Anweisung, dass wir mit denen Schabbat lernen. Wir hatten auch einmal im Jahr, also eigentlich mehrfach, jede Klassenstufe hat ihren eigenen Kabbalat-Schabbat bekommen, wo sie dann in die Gemeinde kamen für Freitagabend mit den Eltern zusammen und es ein spezielles Essen gab. Okay. Und da waren die Schüler dann auch im Gottesdienst eingebunden und haben da Sachen präsentiert. Der performative Aspekt wurde insofern wichtig, dass der Vorstand das wollte. Das wichtig war in dem Sinne, dass viele der Eltern den Schülern das nicht beibringen konnten, weil die das selber nicht gelernt hatten. Ja. Und dass es dann nochmal diese Möglichkeit gab, das dann auch nochmal allen vorzustellen.
Zumal das ja auch was ist, was dann wirklich prägt. Also das vergisst du ja so schnell nicht mehr.
Nee. Ist natürlich aber immer, und da kommen jetzt wieder die, also die Intellektuellen ins Spiel oder überhaupt auch das Schulgesetz. Inwieweit muss man da aufpassen, dass das nicht so missionarisch wird? Weil es kann ja auch sein, dass ein Schüler das gar nicht machen will, aber dann mehr oder weniger dazu genötigt wird, weil es Teil des Unterrichts ist.
Okay, also ihr habt das ja nicht jeden Samstag gemacht oder jeden Freitagabend, sondern ihr habt das ja wahrscheinlich relativ sporadisch nur gemacht.
Ja, genau.
Wie ist es jetzt, weil wir es auch vom 7. Oktober hatten? Gerade in Deutschland ist zumal der israelbezogene Antisemitismus extrem angestiegen und explodiert. Wie ist es vor so einem Hintergrund, jüdische Religionspädagogik zu unterrichten? Macht es da was mit einem? Wirkt es in irgendeiner Weise ein?
Wir hatten damals vom Schulleiter die Anweisung bekommen, dass wir nicht über den 7. Oktober reden sollen.
Wo warst du in Düsseldorf zu dem Zeitpunkt?
Ja, weil er meinte, das sei zu emotional und die Kinder wären dann aufgewühlt und wüssten nicht, wohin mit ihren Emotionen. Genau, aber die Hebräischlehrer, die haben sich nichts sagen lassen und ich habe dann regelmäßig, ich habe ja auch Hebräisch unterrichtet und meine israelischen Kollegen haben dann regelmäßig aber Vorstellungen gemacht, also wir waren eigentlich immer drei Lerngruppen. Es gab immer die Fortgeschrittenen, die Anfänger und die, die irgendwo in der Mitte waren. Und wir haben regelmäßig Unterrichte veranstaltet, indem wir alle Lerngruppen zusammengelegt haben und uns dann positive Sachen angeguckt haben. Also Leute, die sich vom 7. Oktober nicht oder vom Krieg, der dem gefolgt ist, nicht haben unterkriegen lassen. Das heißt, wir hatten regelmäßig Präsentationen, wo es darum ging, wie die Leute sich gegenseitig helfen, wie sie Essen für Frontsoldaten abpacken. Wie eine Frau wollte heiraten, aber dann wurde ihr Mann zum Miluim eingezogen. Dann ist sie einfach zur Armeebasis gegangen in ihrem Brautkleid und mit dem Rabbiner und der Chuppa und sie haben dann einfach da geheiratet. Also wir haben Sänger oder Künstler, die praktisch frei, also kostenlos Aufführungen gemacht haben. Wir haben regelmäßig Präsentationen vorgestellt, in denen es wieder um das Positive ging, also um das Lebensbejahende.
Das war aber die Albert-Einstein-Schule in Düsseldorf, ist eine jüdische Schule, das heißt aber...
Schule mit jüdischem Profil.
Schule mit jüdischem Profil, wo du meintest, dass aber, sagen wir jetzt mal, die Hälfte sind jüdische Schüler.
Das war immer klassenabhängig. Und das ist auch etwas, das aber nach dem 7. Oktober passiert ist. Davor waren irgendwie die Schüler so 50% jüdisch, 50% nicht jüdisch, aber plötzlich waren die fast alle jüdisch, weil nämlich die jüdischen Eltern ihre Kinder nicht mehr auf die nicht jüdischen
Schulen. Ja, und andersrum genauso. Genau. Ja, dass die nicht jüdischen Eltern wollten dann vielleicht auch nicht mehr bei den...
Ja.
Und siehst du da die Lehrer und Lehrerinnen in der Verantwortung auch, dass sie mit aufklären und mit vielleicht auch stärken?
Wenn sie sehen, dass das nötig ist, also dass das von Seiten der Schülern erwünscht ist, dann, ja.
Und was machst du aber in der Schule jetzt? Gut, du sagst, da hat sich jetzt mittlerweile als die Studierenden oder die Schüler und Schülerinnenzahl oder wie sie zusammengesetzt sind, hat sich jetzt schon extrem gewandelt am 7. Oktober. Gerade so in der Schule mit Anteil jüdisch, Anteil nicht jüdisch, sollte es doch eigentlich wichtig sein, über den 7. Oktober zu reden, weil die Menschen so ganz, die Kinder oder Jugendliche so ganz unterschiedlich betroffen sind. Oder sollte man es da gerade aussparen, weil das Konfliktpotenzial zu hoch ist?
Ich glaube, da ist auch das Problem, dass man, was Lernen, Lehre angeht, die Geschichte gerade geschrieben wird. Das heißt, weil sich jeden Tag die Situation so geändert hat, konnte man da eigentlich nichts Unterrichtsmäßiges machen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel in München im Gymnasium das schon Teil des Lehrplans war. Aber ja, wir hatten Gedenkveranstaltungen regelmäßig, aber es war eben nicht Teil des Unterrichts. Und für meine Sekt-2-Übung hatte ich auch etwas über den 7. Oktober man muss dann ja auch immer so ein Essay schreiben, wenn man einen Unterrichtsbesuch hat von der Bezirksregierung. Und ich hatte in diesem Essay auch etwas über den 7. Oktober geschrieben und mir wurde gesagt, dass ich das wieder rausnehmen soll.
Wow.
Ja, genau.
Weil zu politisch.
Ja, genau. Aber ich weiß, dass gerade sehr viel an Lehrmaterial für Israelkunde zusammengestellt wird und ich bin schon sehr gespannt und hoffe, dass das dann eine gute Grundlage bildet, dass Lehrer erstmal das Material, das Werkzeug an der Hand haben und dann auch die Möglichkeiten haben, das im Unterricht auch aktiv anzuwenden.
Ja, ich glaube, es ist momentan von allen Richtungen, also auch hier im Hause,
ja,
sowohl spielerisch als auch wirklich zum Nahen Osten, Wissen zum Nahen Osten, zur Geschichte des Nahen Ostens. Wie glaubst du, kann denn jüdische Bildung grundsätzlich zu, wo wir es jetzt auch von den unterschiedlichen Richtungen hatten, zu Wissen und auch Respekt vor den unterschiedlichen Differenzen beitragen?
Da fällt mir eine gute Anekdote ein, weil im Lehrplan in der 5. Klasse stand, ihr müsst über Abraham und Sarah reden. Und ich dachte mir, naja, können wir auch ein bisschen über Hagar und Ishmael reden. Und habe das den Schülern so erklärt. Also dann habe ich gemeint, ja, und Abraham ist nicht nur der Vater aller Juden, er ist auch der Vater aller Araber und damit Moslems. Und dann meinten die so, ja, also die hassen wir sowieso. Ein Schüler hat das gemeint. Und dann der andere hat, also die saßen eben in der ersten Reihe und der zweite hat dann gemeint, ja, stimmt, die können wir nicht leiden. Und ich habe gemeint dann so, ja, warum denn nicht? Ja, die haben uns angegriffen und die haben sowieso angefangen. Da habe ich gemeint, naja, aber ihr redet jetzt über die Vergangenheit. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es in der Zukunft weitergeht. Und damit war dann die Diskussion beendet, aber ich habe das dann an die Sozialarbeiterin und die Klassenlehrerin weitergetragen. Und ich weiß nicht, was sie besprochen haben mit den Schülern, aber das nächste Mal, als wir über Hagar und Ishmael geredet haben, haben die nur gemeint, eigentlich sind wir ja eine Familie.
Okay.
Ja, genau. Und ich glaube, man kann vor allem bei jungen Leuten viel bewirken, indem man vielleicht ich weiß nicht, ob man das auch immer so hinbekommt, dass sie dann zu dieser Einsicht bekommen, dass wir eigentlich doch eine Familie sind, aber dass man das einfach im Unterricht thematisiert. Also,
das ist interessant, dass du das so sagst. Wir hatten einen Vortrag in der Volkshochschule Schwetzingen mit Hava Engin von der PH, die ja das Projekt mit der Rabbinerin Professor Dr. Birgit Klein macht. Und da geht es ja auch um Medienkompetenz im Zeichen des Nahostkonflikts. Und sie meinte auch, sie hat sich auf eine Frage gemeldet und meinte dann, man glaubt immer, die jungen Leute seien so Zuschauer und hätten ihr Weltbild, ihr gefestigtes. Und dem sei gar nicht so. Man muss einfach versuchen, an sie ranzukommen und mit ihnen zu reden. Ja. Und bei den meisten könne man da tatsächlich auch noch was ausrichten. Das sind nicht Betonköpfe, die jetzt seit 50 Jahren das Gleiche denken und machen, sondern es sind junge Menschen, die sind durchaus formbar und nicht unbedingt schon so desillusioniert vielleicht oder vielleicht auch so verkrustet wie wir.
Ja, genau. Das weiß ich, ich hoffe ja auch, dass sie auch noch offen sein können.
Ja, ich glaube, man muss sich immer selbst hinterfragen. Also man muss es irgendwie immer wieder aktivieren, diese Reflexe, die da eintreten, hinterfragen und sein eigenes Tun und Handeln hinterfragen.
Ja. Und Kollegen von Brandeis haben ja neulich ein Syllabus, das ist ja auch das Schöne, in den USA gibt es sogar Konferenzen, wo nur jüdische Religionspädagogen mitmachen. In Deutschland hast du vielleicht 3.
Ja, könnt ihr gerne machen, wir haben Platz sogar. Dann sind ausnahmsweise unsere Räume nicht zu klein.
Auf jeden Fall haben die mir ein Syllabus zugespielt von einer Klasse, wo es um muslimische und jüdische Religionspädagogik ging. Das haben die zusammen unterrichtet im Blog-Seminar. Und das ist so mein Traum, dass man in Deutschland auch mal sowas machen könnte. Genau, und es gibt ja die Möglichkeit in Münster und auch in Frankfurt, ich glaube auch Karlsruhe, bilden auch muslimische Religionslehrer aus. Und dass man dann vielleicht damit, also dass man praktisch das in einem Blog-Seminar machen könnte, so dass Lehramtskandidaten von beiden Seiten was mitkriegen können.
Das ist ja das, was Bruno Landthaler mitgefördert hat, dieser interreligiöse Dialog auch durch genau. Die Studierenden.
Das Problem ist natürlich, ich brauche mehr Lehramtskandidaten.
Ja.
Weil sonst wird mein Blog-Seminar sehr...
Ja, deswegen war es auch eigentlich angesiedelt oder wurde immer organisiert von den PH-Studierenden, weil das alles Lehrämter waren. Was glaubst du denn oder welche Rolle spielt denn überhaupt die Sichtbarkeit jüdischen Lebens im Bildungsbereich? Glaubst du, dass es überhaupt essentiell ist?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, viele Leute haben automatisch diese Assoziation mit Judentum, das geht immer nur um Krieg und Tod. Und das Wissen, dass jüdische Menschen einfach ganz normal sind und dass sie wahrscheinlich auch verschiedene jüdische Menschen kennen, ich glaube, das ist sehr wichtig. Weil klar, in jedem Geschichtsbuch siehst du diese antisemitische Propaganda der NS-Zeit, aber das Problem ist, dass wenn man nur das sieht vom jüdischen Leben, dann übernimmt man dieses Stereotyp, weil Propaganda funktioniert. Ja. Genau, und ich weiß, dass das eigentlich im bildungstechnischen Zusammenhang zu verstehen ist, aber das ist dann eben, was die Schüler prägt.
Ja, was hängen bleibt.
Genau,
einfach.
Ja. Und dass ich deswegen finde, dass es sehr wichtig ist, dass man mitkriegt, dass jüdisches Leben eigentlich ganz normal ist oder normal sein sollte.
Oder auch alltäglich oder auch ganz normal um einen herum ist.
Ohne.
Und was möchtest du den Studierenden mitgeben, die sich mit der jüdischen Religionspädagogik beschäftigen?
Ich will denen vor allem mitgeben, dass sie selber aktiv sein können. Das heißt, sie kriegen das Werkzeug, dass sie selber unterrichten können, dass sie in der Lage sind, das Judentum so zu vermitteln, wie sie es selber auch leben und verstehen.
Und worauf freust du dich jetzt noch am meisten? Jetzt haben wir es schon davon gehabt es sind halt gerade noch ein bisschen wenig Studierende und aber das muss sich wahrscheinlich erst noch warm laufen. Neben der wachsenden Studierendenzahl, was wäre das dann noch, worauf du dich am meisten freust?
Ich freue mich darauf, verschiedene Seminare zusammenzustellen, die sowohl für mich interessant sind, wie auch für die Studierenden. Und ich freue mich ganz besonders darauf, den Studierenden zu zeigen, dass sie ein akademisches Mitspracherecht haben und dass sie aktiv Dinge herstellen können, zum Beispiel auch einen Podcast, den könnten wir dann ja auch mal teilen, oder dass wir einen Blog haben, speziell für Beiträge, die von den Studierenden kommen, wo sie eben ihre Auffassungen vom Judentum teilen können.
Ah, super. Ja. Sehr coole Idee. Also, wenn ihr Unterstützung braucht, sofort.
Ja, und zwar, ich unterrichte jetzt gerade dieses Seminar Digitales Judentum. Genau, und teilweise sind da Sachen, die wusste ich nicht. Das wissen nur Studierende, weil die eben so Influencer folgen.
Ja, andere Lebenswelt.
Viele der Aspekte zu jüdischer Bildung, jüdischer Religionspädagogik in Deutschland sind nicht gut erforscht. Und ich finde, dass wenn es jetzt zum Beispiel 3 jüdische Religionspädagogen in Deutschland gibt, das ist nicht genug. Und ich will die Studierenden dazu anleiten, dass sie von diesem akademischen Mitspracherecht Gebrauch machen und selber publizieren, damit dann auch die Handvoll von jüdischen Religionspädagogen, die es tatsächlich in Deutschland gibt, davon profitieren können.
Ach, das ist eine super Idee. Zumal, wenn dann die nächste Handvoll jüdische Religionspädagogen, Pädagoginnen alle von uns kommen.
Ja.
Die Chancen sind doch groß.
Ja, aber sie sollten auf jeden Fall im Austausch stehen, praktisch mit der ganzen Welt. Weil sonst ist das so, das soll jetzt nicht die Isabel Kranz Show sein. Sondern,
genau. Ich weiß auch nicht.
Genau, die sollen ja ihr Wissen von überall her nehmen. Genau.
Dann kann ich ja mal anfangen hier und dann ausbreiten.
Fangen wir mal an, genau. Ich fände das gut, wenn sie so die breite Facette an religionspädagogischen Angeboten in Deutschland nutzen können und auch jenseits von Deutschland, Israel, USA, Frankreich, England, und dass sie praktisch mit allen im Austausch stehen und so dann auch für die Religionspädagogik in Deutschland praktisch akademisch tätig sein können. Das heißt, dass die Studierenden, auch wenn sie vielleicht keine akademische Laufbahn einschlagen wollen, trotzdem in der Lage sind zu forschen und zu publizieren.
Kommen wir vielleicht mal zur Abschlussfrage.
Ja.
Und zwar frage ich das immer alle Gäste. Es gab entweder, dass du von einer Situation erzählst, die dich geprägt hat, oder ein Mensch in dieser Situation, der dich geprägt hat, der Einfluss genommen hat auf dein zukünftiges Leben, oder dass du eine Empfehlung gibst zu einem Buch, Podcast, Musik, Film.
Ja, was ich gerne mit meinen Schülern gemacht habe, das war in der 11. Klasse normalerweise, Wir haben über Yetzer HaTov und Yetzer HaRa gesprochen. Also die Böse, der Bösen und den guten Trieb. Ich finde das so wichtig zu wissen, dass auch Eigenschaften, die man eigentlich mit Negativen verbindet, dass sie genauso wichtig sind für dich. Ich sehe das in der rabbinischen Literatur, wo es immer darum geht, ja, okay, wir brauchen aber den Yetzer HaRa, weil wenn wir diese negativen Eigenschaften, diesen negativen Trieb nicht hätten, dann würde man ja nie heiraten, man würde nie ein Haus bauen, man würde nie Ehrgeiz entwickeln. Klar, da gibt es immer die Möglichkeit, dass das zu extrem führt. Das heißt, dass man zu ehrgeizig wird, dass man mit allen nur noch im Wettbewerb steht. Aber ich glaube, dass man das kultiviert, dass man praktisch die negativen oder die Eigenschaften, die eine negative Entwicklung möglich machen, dass man die praktisch kombiniert mit den guten Eigenschaften. Also nicht ganz ausblenden, sondern praktisch integrieren in seinen eigenen Charakter und welcher Mensch du bist, wie du durch die Welt gehst, wie du auch andere beeinflusst, hängt, glaube ich, sehr stark damit zusammen, wie dein Yetzer Tov, also dein guter Trieb und der Yetzer Hara, der böse Trieb, miteinander kommunizieren. Und wie einem auch bewusst ist, dass es diesen bösen Trieb gibt, dass der wichtig ist, aber dass man den irgendwie kombinieren muss mit dem guten Trieb. Und ich sehe das in Star Trek. Genau, da gab es ja die eine Folge, Mirror, Mirror, wo Captain Kirk, als er gebeamt wird, wird er in zwei geteilt. Und es gibt dann den bösen Kirk und den guten Kirk. Und der böse Kirk, der macht sich an der Hura ran und fängt Streit an mit allen möglichen, ständig in Schlägereien verwickelt. Der gute Kirk aber, der sitzt immer nur rum und kann nichts machen. Und er sagt, ich habe gar keinen Antrieb mehr. Genau. Und sie müssen dann so, ich glaube, Scotty oder irgendjemand, die müssen auf jeden Fall sehr daran arbeiten, die zwei Kirks wieder zusammenzukriegen. Weil weder der eine noch der andere war eigentlich funktionsfähig in seiner Rolle als Kapitän.
Das heißt, wir haben die Empfehlung, ist die rabbinische Literatur beziehungsweise eine Folge Star Trek und...
Und Black Swan, der Darren Aronofsky.
Ah, ja, bitte.
Genau. Und ich habe früher in der 11. Klasse, wenn wir noch Zeit haben am Ende des Schuljahres, haben wir immer über Yetzer HaTov und Yetzer HaRa gesprochen und dann haben wir danach Black Swan geguckt. Aber die Sexszenen haben mich rausgeschnitten. Da haben wir immer überspringen. Die Schüler waren so, nein, das wollen wir doch gucken. Sie so, nein, das könnt ihr euch zu Hause angucken, im Klassenzimmer machen wir das nicht. Aber ich fand das wichtig, in der 11. Klasse zu wissen, dass das Teil der Entwicklung ist, auch dass man seine dunklen Seiten kennt und zu einem gewissen Grad auch zulässt.
Spannend. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch, Isabel. Also wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder hier. Ja. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Ja. Und dann sage ich Tschüss und Literat wird Pam Haba.
Pam Haba.